Ja, guten Morgen auch von mir. Wir stehen im Dienst des besten Herrn, steht hier hinter uns. Ich weiß nicht, wie bewusst du diesen Spruch überhaupt noch wahrnimmst, aber wir stehen im Dienst des besten Herrn als seine Kinder. Und Timo hat es schon in der Einleitung zu diesem Gottesdienst erwähnt, womit wir uns heute beschäftigen möchten, und zwar mit dem Wesen Gottes. Heute geht es um eine Einleitung in diese Predigtreihe. Wer ist Gott eigentlich? Wer ist eigentlich dieser Herr, dem du dienst, wenn du sein Kind bist? Und welche Eigenschaften hat er eigentlich? In dieser Themenreihe wollen wir durch seine Eigenschaften sozusagen durchpredigen. Und es werden Eigenschaften vorkommen wie: er ist ewig, er ist unveränderlich, er ist allgegenwärtig, er ist souverän, allwissend, allmächtig, gerecht, Liebe, Wahrheit, Heiligkeit und gnädig. Und noch viele weitere könnte man nennen. Und ganz am Ende, wenn wir uns Predigt für Predigt eine Eigenschaft angeschaut haben, die Gott uns beschreibt, enden wir zum Schluss im Kolosserbrief und werden durch diesen Brief predigen. Warum? Weil im Kolosserbrief die Christologie einfach sehr groß gemacht wird. Also wir schauen uns erstmal in vielen kleinen Themen die Theologie an, wie ist Gott, und kommen dann am Ende zu der Christologie in dem Kolosserbrief, um zu sehen oder zu erkennen, und das wird immer wieder auch vorkommen und sich durch diese ganze Predigtreihe ziehen, dass Gott in seinem Wesen zum Höhepunkt in Christus gekommen ist. In Christus erkennen wir Gottes Wesen. In Christus kommt Gottes Wesen ganz erst raus und entfaltet sich komplett sozusagen. Aber heute geht es einfach erstmal um eine Einführung, noch keine konkrete Eigenschaft von Gottes Wesen, sondern ganz allgemein betrachtet, einfach Gott, wer ist er und wie offenbart er sich uns? Wenn wir uns Gedanken machen über Gott, dann kommen wir an unsere Grenzen des Verstandes. Warum ist das so? Weil ich als vergängliches Wesen versuche, ein unvergängliches Wesen zu verstehen. Das geht nicht. Tozer, ein Theologe, hat ein Buch über dieses Thema geschrieben, Gottes Wesen. Das hatte Timo auf Gemeindestunde, glaube ich, mal vorgestellt. Liegt da hinten auch, glaube ich, aus. Ein sehr gutes, einfaches Buch mit vielen kleinen Kapiteln. Und ich werde ihn immer wieder heute mal zitieren. Und er trifft eine Aussage in seinem Buch und sagt: das Größte, worüber sich ein Mensch Gedanken machen kann, ist Gott. Unabhängig, ob du jetzt Christ bist oder nicht, das Größte, worüber sich ein Mensch Gedanken machen kann, ist Gott. Und als ich das gelesen habe, schoss mir sofort ein Gedanke in den Kopf. Ist das wirklich so? Ich habe gedacht, würde das ein Philosoph auch bestätigen? Oder andere Leute, die sich mit vielen sehr komplexen Fragen beschäftigen, wie Psychologen mit der Psychologie, die Lehre über den Menschen, wie funktioniert dieser Verstand? Oder die Naturwissenschaft, viele Dinge kennen wir noch gar nicht, verstehen noch gar nicht. Ist das nicht viel etwas noch, also mindestens genauso groß wie diese eine Frage oder das eine Thema oder die Medizin? In der Medizin gilt unser Gehirn als das komplexeste Organ, das wir besitzen als Menschen. Es wiegt nur 1500 Gramm. Nur 1500 Gramm. Und in diesem Gehirn gibt es 86 Milliarden Nervenzellen. 86 Milliarden. Über 100 Billionen verbundene Synapsen ermöglichen uns, Gefühle und Gedanken zu haben. Man sagt, die Neurochirurgie gilt als die schwierigste Spezialisierung in der Medizin. Und es gibt einen Biochemiker, Thomas Südhoff, der sagt in einem Interview: wir wissen über unser Gehirn nur höchstens 5%, und korrigiert sich direkt, ja, vielleicht ist es sogar höchstens 1%. Also man weiß es noch nicht mal genau, man kann es gar nicht greifen, wie unser Gehirn funktioniert. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wer hat denn dieses Gehirn eigentlich erschaffen? Wer hat das Ganze hier überhaupt existieren lassen? Dann komme ich dazu, ja, das Allergrößte, worüber ich mir Gedanken machen kann als Mensch, ist Gott selbst. Denn er hat diese ganzen komplexen Dinge und Systeme erst überhaupt geschaffen. Und weil es so unmöglich ist, ihn zu verstehen, ist es eigentlich genau deswegen so wichtig, uns trotzdem mit ihm auseinanderzusetzen, um immer wieder zu etwas hinzukommen. Und das möchte ich uns noch weiter ausführen in dieser Predigt. Etwas Begrenztes versucht, etwas Unbegrenztes zu verstehen. Wir waren mal mit Nasti, meiner Frau, vor ein paar Jahren in Rom und haben uns dort viele Dinge angeschaut. Das ist eine gigantische Stadt. Ich glaube, keine andere Stadt ist mir so sehr hängen geblieben wie Rom, wo extrem große Gebäude stehen, extrem große Statuen, die einen einfach zum Staunen bringen. Und dann gibt es ja auch noch den Vatikan. Und das ist so eine Sache, da geht man auf jeden Fall hin. Ich meine, da gibt es unzählige Dinge, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Aber da gehen doch eigentlich alle dann hin, wenn sie an Rom denken und wollen den Dom sehen und wollen schauen, was da alles ist. Und so sind wir auch in die Sixtinische Kapelle gegangen. Das ist die Sixtinische Kapelle von außen, total unspektakulär, aber von innen sieht man auf einmal das. Jetzt schwer zu erkennen auf so einem Bild, aber das, was man sieht, ist ein einzigartiges Kunstgemälde, gemalt von Michelangelo. Und vor allen Dingen erstreckt sich das nicht nur an den Wänden, sondern der Höhepunkt ist eigentlich die Decke. 520 Quadratmeter, ein einziges Bild, über Kopf gemalt von einem Künstler und mit Sicherheit hatte er viele helfende Hände. Und wenn man da reinkommt und das sieht, denkt man sich erstmal wow und guckt einfach nur noch so nach oben. Also da ist ja nicht, wenn man da hinkommt, ist das nicht so leer, wie es da jetzt aussieht. Da sind nur noch Köpfe zu sehen, alles ist komplett voll und alle Menschen stehen nur so und schauen da hoch und staunen die ganze Zeit über diese Decke und wie dieser Michelangelo das malen konnte. Und was machen sie noch? Die Leute gucken nicht nur hoch, sie zücken sofort ihre Handys und stehen da so und versuchen, dieses Gemälde einzufangen. Und auch ich habe das versucht und merke sofort, es funktioniert nicht. Es ist nur ein Foto, das ich machen möchte, aber es funktioniert nicht. Warum? Weil das 520 Quadratmeter längs sind, die ich versuche, mit so einem Handy einzufangen. Und ich müsste viel weiter weggehen. Aber ich kann nicht, weil ich begrenzt bin durch den Boden. Ich kann nicht weiter runter. Es ist unmöglich für mich, dieses Bild einzufangen. Man kann natürlich noch mehr Technik dazu holen und irgendwelche Weitwinkel und. Ich bin kein Fotograf und irgendwann könnte man das hinbekommen. Aber mir geht es um diesen Gedanken, dass ich einfach erstmal da stehe, erstaunt bin und mit meinem Handy das nicht einfach so einfangen werde. Weil ich begrenzt bin in meiner Situation. Und genau so verhält es sich mit Gott. Wenn ich mir über ihn Gedanken mache, bin ich begrenzt in meiner Situation. Ich kann immer Teilausschnitte von ihm wahrnehmen, aber ich werde niemals die große Pracht im Ganzen gleichzeitig erfassen können, solange ich ein Mensch auf dieser Erde hier bin. Und in meiner Predigt habe ich in zwei Punkte eingeteilt. Und der erste Punkt, der soll sich damit auseinandersetzen, warum es so wichtig ist, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Warum es dennoch so wichtig ist, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und der zweite Punkt ist dann, wie stellt sich Gott uns ganz allgemein vor? Und vor allen Dingen, was mir noch mehr auf dem Herzen liegt, ist, wie sollte ich am Ende damit umgehen, wie Gott sich vorstellt. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum sollten wir uns mit Gottes Wesen überhaupt auseinandersetzen? Tozer schreibt in seinem Buch, direkt als, ich glaube, es ist der erste Satz von seinem Buch, das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Also eine weitere krasse Aussage irgendwie. Das, was uns einfällt, das, was dir einfällt, wenn du über Gott nachdenkst, ist das Wichtigste in deinem Leben. Ich glaube, es rattert gerade bei uns allen. Ne? Was fällt mir gerade ein? Ich hoffe es zumindest, dass du darüber nachdenkst. Und jetzt denk mal darüber nach, das, was dir gerade eingefallen ist, ist das das Wichtigste in deinem Leben? Aber warum ist es das Wichtigste? Weil es am Ende eine Auswirkung auf unser Ziel hat. Und unser Ziel definiert uns die Bibel. Diese ganze Predigtreihe hat dieses Ziel eigentlich, dass wir Gott erkennen und zu seiner Ehre leben. Das ist das Ziel. Ein Leben zu seiner Ehre, ein Leben im Dienst des besten Herrn zu seiner Ehre. Angelehnt an unserem Motto. Warum ist das so? Weil uns die Bibel das sagt in 1. Korinther. Es ist so, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Oder auch Kolosser 1, Vers 10. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. So werdet ihr ein fruchtbringendes Leben führen, das an guten Werken reich ist und Gott immer besser kennenlernen. Also wir sollen zu seiner Ehre leben. Und wenn wir zu seiner Ehre leben, werden wir ihn gleichzeitig auch immer besser kennenlernen. Und so habe ich einen Satz formuliert oder ja zwei Sätze, was eigentlich mein Ziel für diese Predigt ist. Wir Menschen sind zur Ehre Gottes geschaffen, ihm allein gebührt diese Ehre. Und es verhält sich so, je besser ich Gott kenne, desto besser kann ich durch mein Leben ihm die Ehre bringen. Und gleichzeitig, je mehr ich versuche, ihm zu dienen, desto besser werde ich ihn kennenlernen. Es geht am Ende also um etwas ganz, ganz Praktisches, um einen praktischen Dienst, wenn wir uns mit Gottes Wesen auseinandersetzen. Und wieder einmal, Tozer sagte dazu, eine richtige Gottesvorstellung ist nicht nur die Grundlage für systematische Theologie, sondern auch für das praktische Glaubensleben. Für den Gottesdienst ist sie so grundlegend wie das Fundament für den Tempel. Ist es zu klein oder falsch gebaut, so muss das ganze Gebäude früher oder später zusammenstürzen. Und das ist nicht einfach nur Tozers Meinung hier, sondern das finden wir in der Bibel ziemlich oft. Zum Beispiel im Römerbrief. Paulus schreibt in diesem Römerbrief 11 Kapitel lang etwas über das Evangelium, etwas über die gute Nachricht von Jesus Christus. Was dieses Evangelium ist, dass wir alle Sünder sind, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, um uns von Sünde zu befreien und was Gott am Ende auch mit uns macht. Und er schreibt das auf eine, finde ich, sehr beeindruckende Art und Weise, 11 Kapitel lang durch. Und ganz am Ende von diesen 11 Kapiteln kommt er zu dieser Aussage. Wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat jemals die Gedanken des Herrn erkannt? Wer ist je sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Paulus setzt sich mit Christus auseinander und sieht Gott und kommt zum Staunen und zur Anbetung und findet solche Worte und erkennt, er kann es mit seinem Verstand nicht begreifen. Und in Kapitel 12, das ist so die Wende in diesem Römerbrief, wo es vom Theoretischen zum ganz Praktischen kommt, fängt er direkt an, in Vers 1 zu sagen, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und das ist der erste Punkt, die erste Begründung für das Warum. Gott zu erkennen, bringt uns in den Gottesdienst. Damit meine ich nicht, er bringt euch sonntags hierhin, in dem Gottesdienst, in dem wir jetzt stehen, sitzen, sondern in den Dienst für den Herrn. Er bringt uns in eine anbetende Haltung, in eine Anbetung, die ganz praktisch in dem Dienst hervorkommt. Anbetung als erste Begründung. Die zweite Begründung ist, wenn wir uns mit Gottes Wesen auseinandersetzen, bringt es uns in Demut. In der Bibel finden wir viele Beispiele, wo Menschen Gottes Wesen erkennen oder Gott irgendwie auf eine besondere Art und Weise sehen dürfen und deren Reaktionen darauf sind interessant zu beobachten. Es gibt da zum Beispiel Mose, der von Gott berufen wird und das ganze Volk aus Ägypten rettet und dann auf dem Weg in die Wüste ist zu dem Berg Sinai. Als sie auf dem Weg zu diesem Berg sind, lesen wir davon, was sich in dieser Situation so abspielt. Und man liest, es blitzt und donnert in diesem Moment. Es sind überall laute Geräusche, je näher sie zum Berg kommen. Jeder Schritt für Schritt macht das Geräusch noch viel größer. Es ist ein Tosen da. Es steigt Rauch auf von diesem Berg, weil Gott im Feuer auf diesem Berg herabgekommen ist. Es wird immer lauter und es heißt, das Volk Israel ist auf dem Weg dahin und ist erschrocken. Sie haben eine Furcht, weil sie immer näher zu Gottes Wesen kommen, weil Gott auf diesen Berg Sinai herabgekommen ist. Dann gibt es Jesaja, er steht vor Gottes Thron, er sieht diesen Thron und das Erste, was er sagt, wehe mir, ich vergehe vor diesem Thron, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Er fällt vor diesem Thron nieder, das ist seine Reaktion. Dann ist da noch Hesekiel, er sieht Gottes Herrlichkeit und schreibt ebenso, als ich das sah, warf ich mich nieder auf mein Angesicht. Und dann ist da noch ein Mann wie Hiob. Und Hiob ist ein gutes und sehr herausforderndes Beispiel für uns. Wir können der perfekteste Mensch der Welt sein und Gott doch nicht wirklich kennen. Diese Beobachtung hat mir Hiob gezeigt. In Hiob 1 ist die Situation, dass der Teufel und andere Engel vom Durchherstreifen der Erde zu Gott kommen und mit Gott reden. Und Gott sagt dann zum Teufel, hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie diesen Mann, wie ihn. Er ist aufrichtig und anständig, er fürchtet Gott und er meidet das Böse. Das sagt Gott selbst über Hiob. Es gibt keinen zweiten wie ihn. Der Teufel sagt dann natürlich, ja, das ist ja auch nur so, weil Hiob, dem geht es so gut, der ist so reich, der hat Familie, der hat alles. Das ist ja eigentlich Himmel auf Erden für ihn. Nur deswegen hält er an dir fest. Und Gott erlaubt ihm, okay, ich zeige dir, dass das nicht so ist, du darfst Hiob versuchen. Du darfst Hiob etwas Böses antun, du darfst ihn nur nicht umbringen. Und das passiert dann auch. Hiob wird extrem krank, er verliert fast alles. Es ist mit Sicherheit die schwierigste Situation in seinem Leben. Und seine Reaktion in diesem Prozess, es gibt die ganze Zeit einen Schlagabtausch zwischen Hiob und seinen Freunden. Und seine Reaktionen verstricken Hiob immer mehr in Sünde, in ein sündhaftes Verhalten. Und irgendwann mal reicht es Gott einfach. Und er zieht einen Schlussstrich und er offenbart sich Hiob. Und so lesen wir ganz am Ende, nachdem Gott sich Hiob offenbart hat, wie danach Hiob wieder reagiert. In Kapitel 42 sagt Hiob, da erwiderte Hiob Jahwe und sagte, ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllt den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt? Hast du mich gefragt? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich. Ich begriff das alles nicht. Und du hast auch zu mir gesagt, hör doch, dann will ich reden. Ich will dich fragen, dass du mich belehrst. Ja, bloß vom Hörensagen wusste ich von dir. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum verwerfe und bereue ich mein Geschwätz und sitze noch immer auf Asche und Staub. Alle Personen, Mose, Jesaja, Hesekiel, Hiob, erkennen Gott und fallen nieder in eine demütige Haltung. Und das, was Hiob hier macht, was noch passiert ist, er tut Buße. Er sagt, darum verwerfe und bereue ich mein Geschwätz. Und das ist der dritte Punkt zu diesem Warum. Es bringt uns zur Buße. Wer Gott immer mehr erkennt, wird auch die Sünde in seinem Leben immer mehr erkennen. Und das ist nicht nur wichtig für Menschen, die Gott noch nicht als ihren Herrn angenommen haben, die noch nicht so an Gott glauben und sagen, ich bin ein Christusnachfolger. Das ist auch für uns Christen, die wir sagen, wir sind Christusnachfolger, wichtig, dass wir immer weiter von unserer Sünde Erkenntnis haben und unser Leben Gott geben und natürlich Buße tun darüber. Je mehr Licht auf meine Scheibe strahlt, desto mehr erkenne ich doch, wie dreckig sie ist. Und genau das passiert, wenn wir uns mit Gottes Wesen auseinandersetzen, wenn wir in dieses Licht kommen. Und es gäbe noch viele weitere Eigenschaften, die man als Punkte anbringen könnte, die dann passieren, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen. Es wird uns fleißig machen, es wird uns gehorsam machen, es schenkt uns Halt. Es stärkt unseren Glauben und es bewahrt uns vor Götzendienst und. Aber ich möchte mich heute auf diese drei Punkte beschränken für das, warum sollten wir uns mit Gott auseinandersetzen. Es bringt uns in eine anbetende Haltung, es bringt uns in Demut, eine Demut, die sagt, ich unterordne mich Gott und mache Gott groß und es bringt mich zur Buße. Und an dieser Stelle möchte ich schon zum zweiten Punkt kommen, dass wie stellt sich Gott eigentlich vor und wie sollten wir damit umgehen? Gott stellt sich in der Bibel vor und die Bibel ist die einzige Grundlage für die Lehre über Gott. Das ist eindeutig und nicht anzuzweifeln. Und es ist interessant, wenn wir ein Buch in die Hand nehmen, irgendein Buch, dann gibt es meistens vor den eigentlichen Kapiteln, bevor es richtig losgeht, ein Vorwort. Ein Vorwort, in dem ganz oft davon zu lesen ist, wer der Autor ist, was er so gemacht hat und wie er dazu gekommen ist, jetzt dieses Buch zu schreiben. Wenn wir uns aber die Bibel, auch das Buch der Bücher genannt, zur Hand nehmen, dann sehen wir dort kein Vorwort. Es gibt keine Situation, wo Gott sich erklärt, wo Gott sich erstmal vorstellt und sagt, warum hat er das hier geschrieben. Wir erkennen, warum er das alles schreibt und wir erkennen auch, wer er ist. Aber er erklärt sich nicht am Anfang. Es geht einfach los mit der Schöpfung. Er sagt, was er getan hat. Die Bibel geht von einer Selbstverständlichkeit aus. Gott existiert einfach. Das ist gar nicht zu hinterfragen. Es ist völlig klar, dass er existiert. Es muss nicht erklärt werden. Und erst auf Nachfrage, wer Gott eigentlich ist, sagt Gott uns, wer er eigentlich ist. Und das sehen wir in der Situation mit Mose. Als Mose beauftragt wurde von Gott, stand er dort vor diesem brennenden Dornbusch, in dem sich Gott offenbart hat. Und Gott hat ihm gesagt, du sollst das und das und das und das machen. Geh zum Volk und mach das, wozu ich dich berufen habe. Und Mose sagt irgendwann mal wehmütig, okay, ich gehe dann los. Und dann, bevor er losgeht, ich weiß nicht, ob er sich umgedreht hat, wie die Situation genau war, aber ganz zum Schluss fragt er sich nochmal, bevor er losgeht, ah, warte mal. Gott, wenn ich jetzt zu diesem Volk da gehe, was soll ich denen eigentlich sagen, wer mich geschickt hat? Was soll ich denn sagen, wer du bist. Was soll ich denn sagen, was dein Name ist? Und Gott sagt, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Sag ihnen, ich bin, der ich bin. Gott ist einfach der, wer er ist. Er ist unerklärlich. Er ist unbegreiflich. Auch in Jesaja 55 sagt er, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege sind nicht wie meine Wege. Er stellt klar, ihr seid mein Geschöpf. Ihr seid ein ganz anderes Wesen als ich. Meine Gedanken funktionieren ganz anders und meine Wege funktionieren ganz anders als eure Wege. Gott hat kein Vorwort nötig. Gott muss sich nicht erklären. Gott sagt einfach, ich bin, der ich bin. Und dieses Ich bin, der ich bin, wird in unserer Bibel dann irgendwann mal so ausgedrückt mit JHWH, was für Jahwe steht. Und in unseren Bibeln zu erkennen, da wo Herr in Großbuchstaben steht, steht dieses Wort hinter Ich bin, der ich bin. Und das ist die am häufigsten, also diese Form von Gottes Namen kommt am häufigsten im Alten Testament vor. Circa 6519 Mal laut Kommentaren. Es gibt aber noch mehrere Beschreibungen über seinen Namen im Alten Testament vor allen Dingen. Zum Beispiel hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, gibt es einen Begriff El Olam. Das steht für Gott der Ewigkeit oder El Elyon, der allerhöchste Gott oder El Shaddai, der allmächtige Gott. Diese Namen beschreiben immer wieder, wie Gott ist, also seine Eigenschaft, der allmächtige, der allerhöchste Gott. Aber dieser Name, Ich bin, der ich bin, ist seine Person, eine Personifizierung. Das ist sein Name. Damit hat Gott sich selbst ein Ich gegeben. Ich bin, der ich halt bin. Im Neuen Testament kommt am meisten das Wort Theos vor. Daher auch Theologie, was auch einfach nur für ein Gott oder der Gott, die Gottheit steht. Es gibt noch viele, viele weitere Begriffe und Namen, die man nennen könnte, mit einer, wo immer wieder eine Eigenschaft von Gott vorkommt. Man merkt, Gott ist nicht einfach zu fassen. Auch dieser Ausdruck, ich bin, der ich bin, ist überhaupt nicht einfach zu fassen. Es ist überhaupt nicht klar, wer ist denn er jetzt trotzdem noch? Wer ist dieser, der sagt, ich bin, der ich bin? Und dann stellt sich genauso die Frage, wie ist Gott denn eigentlich? Und Grudem, ein anderer Theologe, unterscheidet dort in Gottes Eigenschaften seiner Persönlichkeit. Das sind Eigenschaften, die wir Menschen auch haben. Zum Beispiel, er ist gerecht. Wir Menschen sind auch bis zu einem gewissen Punkt gerecht. Er ist Liebe. Wir Menschen können auch lieben. Er ist Wahrheit. Wir können ebenfalls die Wahrheit reden. Und er ist heilig. Und auch das können wir bis zu einem gewissen Grad versuchen zu sein. Also es sind Eigenschaften, die wir bekommen haben, weil wir seine Geschöpfe sind. Wir sind nach seinem Ebenbild gemacht. Das sind Eigenschaften, die wir immer bis zu einem gewissen Grad haben können, aber niemals komplett aufgrund unserer Sünde. Und die zweite Rubrik, die Grudem da macht, ist Eigenschaften seiner Göttlichkeit. Gott ist keine Materie, Gott ist Geist. Es ist für uns unvorstellbar, aber er ist einfach Geist. Er ist überall und nirgendwo sozusagen. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall zur selben Zeit. Gott ist souverän. Das, was er beschlossen hat, das wird auch eintreffen. Da kann nichts dran gerüttelt werden. Und er ist allmächtig. Er vermag alles, was nicht seinem Wesen widerspricht. Und all diese Eigenschaften werden wir in den nächsten Predigten Stück für Stück hören und sehen und genauer auf den Grund gehen, was das bedeutet. Für mich stellt sich vielmehr jetzt noch die Frage, wie gehe ich mit so einem Gott um? Und ich möchte einen Moment bei dem letzten Punkt seiner Göttlichkeit sein, das Unveränderliche. Im Alten Testament gibt es ganz viele Geschichten, die sich, wenn wir sie lesen, oft im ersten Moment fürchterlich und grausam anhören. Denn immer wenn Gott Gericht verübt, kommt es vor, dass sehr viele Menschen dabei sterben. Und auch jetzt noch haben wir immer noch die Prophezeiung, dass Gott seinen Zorn nur zurückhält, bis irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist, das Ende aller Tage, wo diese Erde aufhören wird zu existieren. Da wird er noch einmal seinen ganzen Zorn ausgießen über alle Menschen. Und dann ist es wichtig, bist du ein Kind Gottes oder bist du das nicht? Und im Neuen Testament hingegen, wenn wir das lesen, ist der Schwerpunkt vielmehr bei der Gnade und Liebe Gottes. Und es hat so ein bisschen den Anschein, dass Gott viel geduldiger geworden ist im Neuen Testament, was er vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch ist. Und wenn du dich schon mal mit Gottes Wesen auseinandergesetzt hast, wirst du dir mit Sicherheit schon mal die Frage gestellt haben, ist der Gott im Alten Testament ein anderer als im Neuen Testament? Hat Gott sich irgendwie verändert? Was ist da passiert, wenn ich das Alte Testament lese und das Neue Testament lese? Doch wir müssen einfach anerkennen, dass Gott niemals unveränderlich, also Gott ist unveränderlich. Gott würde sich niemals ändern. Und dann lesen wir auch solche Verse wie im Alten Testament in den Psalmen: Du bleibst, wie du bist, und deine Jahre enden nie. Und im Neuen Testament, im Hebräerbrief, lesen wir: Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Gottes Handeln und sein Wesen scheint manchmal voneinander weit entfernt zu sein. Aber wenn er in einem Moment so handelt, in irgendeiner bestimmten Art und Weise, heißt das nie, und es ist auch nie so, dass er gegen sein Wesen handelt. Es gibt Eigenschaften, die sehr schwer miteinander für uns zu verbinden sind, sowas wie Zorn und Liebe, Gnade. Doch die Bibel sagt uns ganz klar, er ist immer derselbe, er verändert sich nie, er entwickelt sich auch nicht weiter, er wächst auch nicht oder er schrumpft auch nicht, er erlangt nie mehr Erkenntnis, denn er hat alle Erkenntnis, die es gibt. Seine Liebe zu seinen Kindern ist immer genau gleichbleibend, genauso wie der Zorn gegenüber Sünde. Und wenn wir in unseren Gedanken über Gottes Wesen versuchen nachzudenken und merken, wir können ihn nicht in unseren Gedanken aufnehmen, kommen wir zu drei möglichen Handlungen danach. Die erste ist, wir verfallen in Anbetung. Wir erkennen, wie groß Gott ist und wie klein ich doch bin. Die zweite ist Verwerfung. Wir sehen diesen Gott, wir können ihn nicht in Einklang bringen, und wir verwerfen ihn, weil wir sagen, ich kann nicht an so etwas glauben, was nicht begreifbar ist. Und die dritte ist Götzendienst. Weil wir anfangen, unsere Gedanken oder Gott in unseren Gedanken zu fassen und wir irgendwie nicht es hinbekommen, seine Eigenschaften alle in Einklang zu bekommen, nehmen wir uns diese heraus, die uns passen, die für uns in Ordnung sind. Die Liebe, die Gnade und nur das. Aber seinen Zorn gegenüber Sünde lassen wir weg, weil es ist so schwer, das oft miteinander zu verbinden. Und dann haben wir am Ende einen Götzen geschaffen. Wie sollten wir mit einem Gott, der unseren Verstand übersteigt, umgehen? Und für mich war das, ich möchte das so ein bisschen visualisieren, und für mich war das, ist das dadurch einfach ein bisschen greifbarer geworden. Ich sehe auf diese Folie, ihr seht alle jetzt auf diese Folie und seht diese ganzen Eigenschaften Gottes. Und ich kann mir eine herauspicken. Schauen wir alle auf unveränderlich. Gott ist unveränderlich. Und ich sehe dieses Wort glasklar. Ich kann es perfekt lesen, solange ich es beobachte. Und alle anderen Eigenschaften verschwimmen. Je weiter diese andere Eigenschaft weg ist, desto weniger kann ich sie lesen. Ich kann sie nicht mehr fassen, solange ich auf unveränderlich schaue. Aber ich kann irgendwann mal sagen, ich schaue mir jetzt allgegenwärtig an und ich gucke auf allgegenwärtig unten rechts in die Ecke und unveränderlich verschwimmt. Ich kann es nicht mehr fassen mit meinem Auge. Ich kann es sehen da irgendwo, wenn ich auf allgegenwärtig schaue, da oben links ist irgendwo noch dieses unveränderlich, aber ich kann es nicht mehr glasklar sehen. Und so kann ich jede einzelne Eigenschaft durchgehen. Und das, was ich jetzt machen würde, menschlich gedacht, ist, wenn ich versuche, sie zueinander zu bringen, dann bringe ich sie auf einen zentralen Punkt. Und ich nehme mir eine Eigenschaft in den Mittelpunkt und ich nehme mir die nächste Eigenschaft in den Mittelpunkt. Und ich nehme mir die nächste und immer so weiter und versuche irgendwie Gott in meinem Verstand zu greifen, zu begreifen und sehe am Ende, ich sehe nichts. Ich verstehe nichts mehr. Es funktioniert nicht. Ich kann Gott nicht greifen. Es ist unmöglich. Ich bin als Mensch physisch und kognitiv nicht in der Lage, all diese Wörter jetzt noch zu entschlüsseln, all diese Eigenschaften jetzt noch nachzuvollziehen oder nur eine einzige davon überhaupt noch zu lesen. Es funktioniert nicht. Und was jetzt passiert ist, der Glaube tritt ein. Der Glaube daran, dass es einen Gott gibt, der ein ganz anderes Wesen ist, als ich es bin, und der meinen Verstand komplett übersteigt und komplett mich zum Staunen bringt. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit seinem Wesen auseinandersetzen, dass wir all diese Eigenschaften wieder entschlüsseln und füreinander einzeln betrachten. Und deswegen wollen wir das auch machen, weil das der ganze Ratschluss Gottes ist. Diese Grundlage von A bis Z, alles, was hier drin vorkommt, zeigt uns eine Eigenschaft Gottes, zeigt uns seine ganzen Eigenschaften im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Und deswegen ist diese Stelle auch sehr wichtig dafür. Dort heißt es in Hebräer 1, die ersten drei Verse, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erbe von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. In Christus kommt Gottes Wesen zum Ausdruck. Wenn wir Christus beobachten, werden wir Gottes Wesen erkennen. Und am Ende kommt der Glaube ins Spiel. Der Glaube wird uns erst dazu bringen, Gott als sein Wesen anzunehmen. Wo der Verstand versagt, komm uns mit dem Glauben zu Hilfe und wir werden begreifen, weil wir glauben und nicht, um dann erst glauben zu können. Wir begreifen nicht erst Gott und können dann glauben, sondern wir glauben und begreifen dann erst Gott. C.S. Lewis sagte dazu, ich glaube an Gott genauso wie ich an die Sonne glaube, nicht nur weil ich sie sehe, sondern weil ich durch die Sonne alles andere erkenne. Durch Gott, durch den Glauben vielmehr erkenne ich alles. Erkenne ich Gott, erkenne ich sein Wesen, erkenne, was das Evangelium ist, wer Christus ist. Gottes Wesen und warum wir uns damit auseinandersetzen sollten, weil es uns in eine Anbetung bringt, in Demut führt und zur Buße führt. Gott stellt sich vor, er sagt einfach nur, ich bin, der ich bin. Und wie solltest du damit umgehen? Lass Gott so sein, wie Gott ist. Und wenn wir Gott Gott sein lassen, dann werden wir jedes Mal dahin zurückkommen. In diese Anbetung, in die Demut und in die Buße. Ich möchte dich noch einmal herausfordern. Ich habe gesagt, Hiob war ein sehr großes oder ist ein sehr gutes und sehr herausforderndes Beispiel wegen einer Beobachtung, die ich noch gar nicht genau gesagt habe. Hiob sagte ganz am Ende, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt schau mal. Hiob wird von Gott selbst als gottesfürchtig beschrieben. Es gibt keinen zweiten wie ihn auf der Erde. Und er sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Du kannst hier sitzen, dein Leben lang von Gott hören und ihn am Ende nur vom Hören sagen kennen. Lasst uns Gottes Wesen, lasst uns auf die Suche nach Gottes Wesen gehen in unserem Alltag und lasst es nicht zu, dass du am Ende deines Lebens sagen musst, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Lasst uns Gott kennenlernen. Amen.